Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over,
it is a touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks. Wir befinden uns in der NFL-Woche 5 und die Seahawks stehen vor einem Spiel gegen die Minnesota Vikings zu Hause. Und darüber reden wir heute mit euch. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern bei mir ist einmal der Henry.
Moin.
Und der Tobi ist auch dabei.
Guten Tag.
Genau, und bevor wir so ein bisschen in die Preview einsteigen und euch auf das Spiel einstimmen, mal eben schnell, kurz und knackig, wobei heute wird es ein bisschen länger, aber genau, kommen jetzt unsere diesmal etwas ausführlicheren Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Ja, und da habe ich hier einige Punkte auf der Liste, die hier vor mir liegt, abzuarbeiten. Und wir fangen mal mit ein paar Neuverpflichtungen an. Und zwar wurde Defensive Tackle Damon Snack Harrison verpflichtet. Aktuell ist er noch im Practice Squad, wird aber früher oder später dann in den 53er-Kader aufgenommen werden, wenn das ganze Prozedere durch ist, auch mit Corona-Tests etc. Das ist ja dieses Jahr immer ein bisschen schwieriger. Das ist ein absoluter Stud in der Run-Defense, also gegen den Typen kommt man so schnell nicht durch. 2019 war so ein bisschen Durchhängerjahr, da war er nicht ganz so stark, aber die Jahre davor wirklich immer einer der besten Laufverteidiger überhaupt. Ganz sicherer Tackler, Pass Rush jetzt nicht so nicht so weit vorne mit dabei, Sex höchstens mal sporadisch. Ich glaube, letzte Saison hatte er 2, aber wie gesagt, für die Laufverteidigung eine gute Sache, die bei den Seahawks der Stand jetzt schon ganz gut funktioniert, und mit Harrison hat man da auf jeden Fall nochmal mehr Tiefe und jemanden, der noch weiter Stabilität eben in diese Line bringen kann. Ebenfalls ein Defensive Lineman, allerdings Defensive End, wurde verpflichtet, Jonathan Bullard von dem Practice Squad der Arizona Cardinals. Ich weiß nicht ganz genau, ob er direkt vom Practice Squad gesigned wurde oder ob er zwischendurch Free Agent war, aber auf jeden Fall hat er den Großteil der letzten Zeit auf dem Cardinals Practice Squad verbracht und wird jetzt von den Seahawks auch direkt in den 53-Mann-Kader gesigned. Also hier auch ein bisschen Verstärkung, ein bisschen Tiefe für die Defensive Line. Safety Jamal Adams wird auch gegen die Vikings fehlen. Wir hatten es schon angekündigt, beziehungsweise, ja, angekündigt nicht, aber wir hatten darauf hingewiesen, dass es durchaus sein kann, dass er nochmal geschont wird für das Spiel gegen die Vikings. Anschließend haben wir ja die Bye Week, das heißt, Adams hat jetzt auf jeden Fall nochmal 2 Wochen Zeit, um sich von seiner Leistenverletzung zu erholen. Und meiner Meinung nach eine ganz gute Sache, dass man ihn jetzt nicht vorschnell wieder reinwirft, und dass er die Chance hat, jetzt sich wirklich voll auszukurieren und danach wieder alles für das Team zu geben. Nicht nur neben dem Platz wie bislang, sondern dann eben auch wieder auf dem Platz. Längere Verletzungen hat dagegen unser Cornerback und Special Teams Captain Nico Thorpe. Und zwar plagt ihn ebenfalls eine Leistenverletzung, die allerdings bei ihm etwas krasser ausgeprägt ist. Er wurde jetzt auf die Injured Reserve Liste gesetzt und fällt somit mindestens 3 Spiele aus. Durch die Corona-Regelung heißt der IR-Spot ja nicht mehr 6 Spiele Pause, sondern können auch nur 3 sein. Also man kann eben nicht genau sagen, wie lange er jetzt fehlt, aber mindestens 3 Spiele wird er jetzt den Seahawks, oder 3 Wochen wird er den Seahawks nicht zur Verfügung stehen. Ebenfalls gegen die Vikings nicht dabei ist Rookie-Linebacker Jordan Brooks. Quinton Dunbar wird am Donnerstag trainieren. Da weiß man noch nicht so genau, ob er wieder dabei ist. Allerdings sieht es bei ihm etwas besser aus. Also bei Dunbar kann es gut sein, dass er den Seahawks wieder zur Verfügung steht. Und als letzte News, Linebacker Michael Kendricks, den wir noch aus der letzten Saison kennen, hat zu Beginn der Woche ein Tryout bei den Seahawks absolviert. Hat jetzt noch keinen Vertrag bekommen, aber kann sein, dass da noch was geht. Vor allen Dingen jetzt durch den Ausfall von Brooks und einem nicht ganz so überzeugenden Spiel von Cody Barton könnte es durchaus sein, dass Carroll seine Linebacker-Group wieder ein bisschen aufbessern will. Und Kendricks kennt das System, hat letztes Jahr schon Stamm gespielt in unserer geliebten Base-Defense. Von daher durchaus möglich, dass er noch dazu stößt. Ja, das war's soweit mit unseren News. Und damit kommen wir jetzt ohne weitere Umschweife und um die anderen beiden hier auch mal ein bisschen einzubinden zu unserer Preview für das Spiel gegen die Vikings.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Und zwar gibt es bei den Vikings ebenfalls ein paar kleine Wehwehchen. Defensive Engineer Hunter und Linebacker Anthony Barr werden beide definitiv ausfallen. Eric Kendricks, der Linebacker, hat noch nicht mittrainiert, da weiß man noch nichts Genaues. Wide Receiver Adam Thielen hat limitiert trainiert, aber das ist sicherlich auch nur eine Vorsichtsmaßnahme. Also da braucht man sich jetzt nicht die Hoffnung machen, dass er gegen die Seahawks ausfällt. Von daher, ja, nur damit ihr es mal gehört habt, auch Thielen hier nur limitiert dabei. Bei den Seahawks allerdings auch einige, die nicht ganz im Training waren. Und damit ich jetzt endlich mal aufhören kann zu labern hier, schmeiße ich den Ball jetzt mal weiter an euch beiden. Und frag euch mal so ein bisschen, was seht ihr hier für Key-Matchups in diesem Spiel? Also welche Positionen sind besonders im Blick der Zuschauer? Tobi, fang du mal an.
Das erste Key-Matchup für mich ist die Defensive Line der Seahawks oder auch die Front Seven, die Linebacker inkludiert, gegen die Vikings Run Offense. Die Vikings sind ein sehr, sehr lauffreudiges Team, da kommen wir später auch noch mal ein bisschen zu. Mit Running Back Devin Cook, den sie auch vor der Saison verlängert haben, haben sie den aktuell führenden Rusher der Liga. Das ist ein Total Stat, was jetzt vielleicht auch nicht ganz aussagekräftig ist. Was für mich viel aussagekräftiger ist, ist 31 gebrochene Tackles. Und das heißt also auch, dass Devin Cook ohne die Hilfe der Offensive Line da Yards kreiert. Und das ist dann schon die Qualität, die ich bei einem Running Back sehe, die so ein bisschen heraussteht. Das sieht man auch bei Chris Carson. Das ist halt etwas, was für mich wichtig ist bei Running Backs. Und da ist sicheres Tackling, sehr viel Disziplin, Run-Gaps halten, der entscheidende Faktor, dass man da nicht Big Plays über den Boden aufgibt.
Ja, sicherlich eine wichtige Sache. Lauf konnten die Seahawks ja bis jetzt ganz gut stoppen. Henry, wie siehst du das Matchup gegen Running Back Dalvin Cook?
Ja, da muss ich jetzt vielleicht auch ein bisschen weiter ausholen, weil das auch Implikationen für die restliche Offense hat von Minnesota. Ja, positiv ist auf jeden Fall, dass die Stärke der Seahawks in der Defensive auf jeden Fall bisher die Laufverteidigung war. Bei den Vikings ist es halt so, ich habe mich damit ja auch im Vorfeld noch ein bisschen auseinandergesetzt und das ist aus meiner Sicht schon ein bisschen frustrierend. Also ich weiß nicht, wer für das Playcalling in Minnesota verantwortlich ist, ob es jetzt Mike Zimmer am Ende des Tages ist oder der Offensive Coordinator Gary Kubiak, aber für mich ist es eher unverständlich, warum man jetzt mit Cousins als Quarterback, der kein schlechter ist, diesen Run-Heavy-Ansatz in der Offense fährt. Also ich habe hier mal so ein paar nackte Zahlen bei den Early Downs zum Beispiel. Da argumentiere ich jetzt gleich viel mit EPA pro Play, also Expected Points Added. Da ja mal eine kurze Erklärung nochmal dazu. Also das ist meiner Meinung nach die beste Metrik, um offensive Performances zu messen. Ist natürlich nicht perfekt, aber besser als diverse Total Stats. Daher ganz kurz, also EPA, Expected Points Added, ist eine Metrik von ESPN, glaube ich, die von Sebastian Karl und Ben Baldwin perfektioniert wurde, die eben den Kontext eines Footballspiels mit einbezieht, also Down Distance, verbleibende Zeit auf der Uhr, etc. Und da verweise ich auch nochmal auf die Podcast-Folge 97, glaube ich, wo der Max Lenge den Timo Riske über die Advanced Stats im Football interviewt hat. Wer das noch nicht kennt, auf jeden Fall sehr hörenswert. Und jetzt komme ich nochmal auf diese Expected Points Added zurück. Also es ist so, dass die Vikings das höchste EPA pro Play bei Passing Plays in den Early Downs haben. Also mit 0,486 EPA pro Play, das ist der höchste Wert der ganzen Liga. Also Early Downs sind jetzt die Downs, First und Second Downs, wo die Win Probability zwischen 20% und 80%, glaube ich, ist. Und ohne eben die letzten beiden Minuten in Hälfte 1 und 2. Und da jetzt mal zum Vergleich, es ist so, dass das EPA bei Läufen, bei Early Downs, bei den Vikings bei minus 0,1 liegt. Also das Niederschmetterndste, finde ich, und das ist auch mein Punkt, ist, dass die Vikings ihre Stärke einfach nicht in der Offense ausnutzen. Sie passen bei diesen Early Downs mit großem Abstand am wenigsten in der NFL mit 42,2%, obwohl sie da die effektivste Offense in der gesamten Liga sind. Also um jetzt nochmal den riesen Bogen jetzt, weil ich jetzt weit ausgeholt habe, zu Dalvin Cook zu schlagen, ist es so, dass ich nicht so viel Angst vor Cook habe, auch wenn er ein hervorragender Running Back ist und viele Tackles bricht. Seattle sollte darauf hoffen, dass Minnesota Dalvin Cook kochen lässt, wieder viel laufen lässt. Sie spielen dadurch aus meiner Sicht einfach eine ineffizientere Offense, als sie das aus meiner Sicht eigentlich sein könnten. Und wie gesagt, die Run-Defense ist auch ohne Damon Harrison schon ziemlich gut bei den Seahawks. Und schlau wäre es aus meiner Sicht, wenn die Vikings die Schwäche der Seahawks in der Defense attackieren würden. Das ist ganz klar die Coverage. Aber eine leichte Besserung ist da bei den Vikings auch in Sicht. Gegen Houston sah es jetzt schon wieder etwas besser aus. Auch wenn weiterhin er alles über das Laufspiel aufbaut, ist es trotzdem noch so, dass die Vikings da ein bisschen was verschenken aus meiner Sicht.
Erinnert so ein bisschen an die Seahawks der letzten Jahre, will man sagen. Ja. Also die ja auch dann bei Early Down Passing eigentlich immer sehr effektiv waren, das aber viel zu wenig eingesetzt haben. Henry, du warst ja auch einer, der da am vehementesten versucht hat, die Seahawks davon zu überzeugen, doch bitte mehr zu passen. Dieses Jahr wurdest du dann erhört. Also ja, die Vikings quasi mit ähnlichen Problemen wie die Seahawks letztes Jahr. Ich weiß nicht genau, wie es in der Vikings-Fan Blase aussieht, ob die ähnlich kritisch eingestellt sind wie die meisten Seahawks-Fans die letzten Jahre. Aber ja, das ist auf jeden Fall natürlich ärgerlich, wenn der Coach so auf Establish the Run fixiert ist, obwohl er eben sehr effektives Passspiel aufbauen könnte. Du hast es angesprochen, Kirk Cousins ist jetzt auch nicht der Schlechteste. Von daher kann man als Seahawks-Fan nur hoffen, dass die Vikings weiter Dalvin Cook kochen lassen. Hier auch wieder ein kleines Wortspiel an der Stelle. Ja, also auf jeden Fall Seahawks Lauf-Defense stark gegen den Lauf der Vikings.
Ja, und zu der Early-Down-Pass-Rate. Man glaubt es kaum. Für die Statistik vielleicht noch nicht kennen, die Seahawks sind aktuell Platz 1 der Liga und also auch vor zum Beispiel den Chiefs natürlich. Was ich schon wirklich irgendwie unglaublich finde, wenn man sich die Offense der letzten Jahre betrachtet, dass man da jetzt irgendwie so eine Kehrtwende gemacht hat. Also schön anzusehen, effektiv und naja, aktuell gibt der Erfolg ja auch recht. Also ja, manchmal habe ich das Gefühl, Twitter führt das Front Office oder das Coaching, weil jetzt nochmal ganz kurz zu Harrison, da wurde ja auch gefordert, dass der geholt wird und auf einmal wird er geholt und ja, Twitter-GM könnte man fast sagen.
Ja, und weil du es gerade angesprochen hast, Max, ne? Also es gibt, glaube ich, auch in der Fanbase der Vikings da auch in der deutschen Bubble viel Widerstand gegen das Playcalling. Zum Beispiel der Jonas Sterk, der ja auch einen Podcast bei den Minnesota Vikings Fans Germany, glaube ich, macht, der hat das ja auch vehement gefordert, gerade gegen die Seahawks viel mehr auf den Pass zu setzen, gerade bei den Early Downs.
Ja, wäre sicherlich anhand unserer Secondary eine gute Idee, aber bleiben wir erstmal noch bei, bei der Front und da haben wir so ein ganz interessantes Matchup, Seahawks Pass Rush gegen die Offensive Line der Vikings. Tobi, Not gegen Elend oder wie kann man das sehen?
Ich habe da gar nicht so eine große Meinung zu, da würde ich vielleicht eher an Henry abgeben, der sich da ein bisschen mehr beschäftigt hat. In den letzten Wochen hatte ich auch schon angesprochen, zum Beispiel, dass Majora zum Beispiel eine ganz gute individuelle Leistungssteigerung gezeigt hat. Ja, und da setze ich halt drauf, und dass man da vielleicht auch durch ein Interior, durch Defensive Tackle und die Guards attackiert, die ja laut PFFs ziemlich schlecht sein sollen. Und ja, vielleicht kann da beispielsweise Puma Ford der Nutznießer der ganzen Situation sein und von da Druck machen oder dann über die Mitte helfen, die Pocket kollabieren zu lassen. Und dann können die Defensive Ends in Form von zum Beispiel Majora dann zuschlagen.
Ja, also ich brauchte eigentlich auch gar nicht viel mehr hinzufügen. Das ist einfach so das Matchup unterdurchschnittliche Unit gegen unterdurchschnittliche Unit. Also der Center von den Vikings ist ganz gut. Die Guards sind so der Schwachpunkt in der Line. Wobei das sich, glaube ich, wie ich es in der Woche gelesen habe, jetzt auch sich ein bisschen gebessert hat mit der O-Line-Performance, auch gerade gegen die Texans. Aber ja, ich bin gespannt, ob der Pass Rush da das eine oder andere Mal durchkommt. Und wenn, glaube ich, so wird der Weg da sein, durch die Interior Line Druck zu machen.
Ja, da wird Puna Ford hoffentlich einen guten Tag erwischen und von innen ordentlich dazu beitragen, dass vielleicht von außen auch ein bisschen Entlastung, beziehungsweise dass die Außen-Pass-Rusher auch ein bisschen entlastet werden. Auch vielleicht unser neuer Zugang, Harrison, falls er bis dahin schon überhaupt spielberechtigt ist. Ich weiß es gar nicht genau, wann er jetzt in den 53er-Kader rutschen kann, aber vielleicht auch er dann in der Lage, über die Mitte ein bisschen Druck zu machen. Auch wenn der Pass-Rush jetzt nicht seine Paradedisziplin ist.
Wollte ich gerade sagen, ne? Also ich glaube, wir können nicht erwarten, dass Damon Harrison jetzt als Pass-Rusher viel bewegen wird. Der wird beim ersten und beim zweiten Down zum Einsatz kommen. Aber mehr denke ich auch nicht. Also ich glaube nicht, dass wir den irgendwann mal beim Third Down auf dem Feld sehen werden.
Und bei den ersten Downs passen die Vikings sowieso nicht. Von daher hast du auf jeden Fall recht. Wird er am meisten nur Dalvin Cook gegenüberstehen, ja.
Und zu Harrison, ich glaube, das ist auch so eine Sache, dass er jetzt nicht im 53er-Kader steht, durch die neue Regelung auch, durch Practice Squad. Du kannst ja pro Woche zwei Spieler auch schützen vor anderen Teams, dass sie abgeworben werden können. Und ich glaube, dass einfach da John Schneider so ein bisschen mal wieder die Regeln biegt oder zu seinem Vorteil nutzt, so wie zum Beispiel auch hier die Patriots oder so machen, dass man da einfach einen Roster-Spot saved und deswegen Harrison aktuell nun mal im Practice Squad ist und das eigentlich nur eine Formalie ist. Ja. Also ich denke, dass er am Sonntag berufen wird. Das andere würde mich jetzt da wirklich sehr stark überraschen. Und da hat letzte Woche hat man zum Beispiel auch Randall verpflichtet und dann geschützt. Also ich glaube, das ist einfach so eine kleine Vorgehensweise, so ein kleines Muster, was man da irgendwie erkennen kann.
Ja, ich glaube, der Hintergedanke ist einfach, dass man noch nicht genau weiß, ob Damon Harrison schon einsatzbereit ist am Sonntag, also ob der fitnesstechnisch schon auf der Höhe ist. Und da sagt sich dann halt John Schneider und auch Pete Carroll, dass man dann den Roster-Spot saved und keinen vom 53er runterhauen muss.
Ja, und dann kann man ihn da ganz einfach berufen und dann kann er ja ganz normal spielen, wie zum Beispiel bei Griffin in den letzten Wochen passiert ist.
Genau.
Ja, hoffen wir, dass es so läuft. Klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Und ja, auch wie gesagt, wenn es nicht seine Paradedisziplin ist, aber in seiner Karriere schon ab und zu mal ein Sack dabei gewesen. Also es ist jetzt nicht völlig ausgeschlossen, dass er auch durchaus mal durch die Mitte durchbricht. Vor allen Dingen, wenn die Guards der Vikings eher zur unteren Ligahälfte gehören.
Ich würde aber auch gerne mal mehr von Jerwin Reed sehen, ehrlich gesagt. Also wir reden jetzt über Puna Ford, über Harrison oder auch Anthony Rush hatte ja so das eine oder andere Play in der letzten Woche. Aber Jerwin Reed ist irgendwie bei mir so ein bisschen unter ferner Liefen. Also von ihm würde ich halt gerne auch noch eine Leistungssteigerung sehen, weil er ja auch letztes Jahr bezahlt wurde. Relativ teuer für einen Defensive Tackle, wie ich finde, der jetzt nicht großartig abgeliefert hat. Also da würde ich gerne mal mehr sehen.
Also wie seht ihr das eigentlich? Findet ihr, dass er seinen Vertrag gerade rechtfertigt? Also aus meiner Sicht jetzt nicht so wirklich.
Nee, also man muss sich das mal kurz in Erinnerung rufen. Ich glaube, er hatte 2018 seine stärkste Saison mit 10,5 Sacks durch die Mitte. Da war allerdings auch Frank Clark bockstark, der über außen, glaube ich, 14 Sacks verbuchen konnte. Also das ist wahrscheinlich so ein bisschen seine Maximalleistung. Und daran konnte er seitdem nicht mehr anknüpfen. Von daher würde ich sagen, nee, sein derzeitigen Vertrag rechtfertigt er so nicht.
Ja, und vor allem ist es ja auch so, dass er im nächsten Jahr nochmal einen höheren Cap-Hit hat und die Seahawks sich da dann entscheiden müssten, ob sie ihn überhaupt noch weiter beschäftigen oder eben entlassen. Aber das ist auch eine andere Geschichte.
Naja. Nee, das stimmt. Aber hast schon recht. Also man vergisst ihn sogar, wie wir eben bemerkt haben, in unseren Aufzählungen. Von daher auf jeden Fall kein gutes Zeichen für den bestbezahlten Laienspieler, das irgendwie einfach so übersehen wird von uns. Aber gut. Bevor wir auf die Seattle Offense zu sprechen kommen, noch ein Matchup der Vikings Wide Receiver gegen die Seahawks Secondary. An der Stelle auf jeden Fall meiner Meinung nach zumindest ein klarer Pluspunkt für die Vikings. Oder Tobi, wie siehst du das?
Ja, sehe ich ähnlich. Adam Thielen ist ja jetzt schon seit Jahren eigentlich eine konstante Größe in der Vikings-Offense. Und Justin Jefferson, sehr interessanter Rookie, der, ich weiß nicht, die ersten zwei Wochen vielleicht ein bisschen schwächer war und dann eigentlich schon den Durchbruch gefeiert hat. Und ich glaube, das ist auch das gewesen, was man sich bei dem Draftpick erhofft hat, dass er dann Stephon Diggs ersetzt und das bisher jetzt auch wirklich gut macht. Und laut PFF, Wide Receiver 1 und 2, also ist ja nicht immer so die absolute Meinung, aber ist ja schon mal ein guter Indikator dafür, dass es wirklich ein saustarkes Wide-Receiver-Duo ist. Und die Seahawks Secondary ist da wirklich ein Mismatch aktuell. Also Griffin war jetzt am Sonntag sehr gut. Trey Flowers, und ich habe mir leider das All-22-Tape tatsächlich angesehen, der Seahawks-Defense, und das war noch schlechter, als ich es eigentlich in Erinnerung hatte. Also Cornerback 2-Spot in der NFL, das ist Flowers für mich aktuell einfach überhaupt nicht. Und Dunbar ist noch fraglich. Dunbar ist aber auch noch nicht auf der Höhe gewesen in den Wochen, in denen er gespielt hat, muss man auch ganz klar sagen. Da war vielleicht auch die Erwartungshaltung etwas höher als das, was er aktuell abruft. Das wird sehr, sehr spannend und ich glaube, die können uns ganz schön Schaden zufügen.
Ich hoffe einfach darauf, dass Dunbar wieder fit ist, weil er auch die Leistungskurve in die richtige Richtung gezeigt hat, zumindest bevor die Verletzung kam. Ja, wie gesagt, also Justin Jefferson ist, glaube ich, aus meiner Sicht bis jetzt der beste Rookie-Receiver in diesem sehr tiefen Receiver-Draft. Und ich glaube, bei den Vikings vermisst kaum einer mehr Stephon Diggs. Und das ist einfach ein hervorragender One-Two-Punch, den die Vikings da haben. Und da müssen die Seahawks wirklich aufpassen, um diese explosive Passing-Offense da gestoppt zu bekommen. Ich glaube, dass die Vikings pro Play, also jetzt Lauf oder Pass, auf Platz 4 sind in den Yards pro Play. Und das ist ja auch so ein bisschen die Schwäche der Seahawks gewesen, weshalb ich auch darauf hoffe, dass wieder mehr oder wieder ähnlich wie in Woche 4, wie wir es auch schon im letzten Podcast besprochen haben, mit zwei tiefen Safeties gespielt wird.
Ja, kommen wir auf die andere Seite des Balls. Und da haben wir ein ähnliches Mismatch, allerdings diesmal für die Seahawks. Und zwar Seahawks Wide Receiver gegen die Vikings Secondary. Die Vikings eigentlich mit einem der besten Safety-Duos der Liga. Auf Cornerback sieht es allerdings ein bisschen anders aus. Also Mike Hutchins, Holton Hill, Jeff Gladney, das ist alles so ein bisschen, weiß ich auch nicht, alle sehr unerfahren auf jeden Fall. Diese Saison noch nicht wirklich gut überzeugen können. Auf Seahawks-Seite mit DK Metcalf, Tyler Lockett, zwei bockstarke Receiver, David Moore im letzten Spiel auch mit einer sehr guten Leistung. Henry, haben wir da ein ähnliches Mismatch wie auf der anderen Seite?
Definitiv, also Cornerbacks, wie du schon sagtest, jung, unerfahren. Davon ist zum Beispiel Erstrunden-Pick Jeff Gladney und eben Drittrunden-Pick Cam Dantzler. Oder wie gesagt, das sind Spieler, die jetzt noch Rookies sind. Und dann hat man, glaube ich, noch Mike Hughes, der ein bisschen erfahrener ist, aber ich sehe nicht, wie die Metcalf, Lockett, Moore und Co. verteidigen sollen. Und die Vikings hatten ja auch in den ersten 4 Wochen große Lücken in der Coverage, ähnlich wie die Seahawks. Und die 3 Cornerbacks ranken ja von den 102 gelisteten Cornern bei PFF, glaube ich, auf Platz 55, 71 und 94. Also das ist schon ziemlich schwach und das ist ein Riesen-Mismatch. Aber wie gesagt, das ist trotzdem, das geht jetzt vielleicht auch während dieses Podcasts fast ein bisschen unter, es ist trotzdem noch so viel Talent im Roster bei den Vikings, ne? Also du hast ja noch Harris Smith auf Safety, der ist immer noch gut, Anthony Harris als Free Safety ist auch ein solider Spieler in der Coverage. Es ist jetzt auch nicht so, dass die Secondary kompletter Trash ist, aber auf Cornerbacks sieht es da ein bisschen dünn aus.
Wie hattest du den ausgesprochen? Mike Hughes? Ah ja, ja, dann war meine Aussprache ja richtig, richtig daneben. Also alle Vikings-Fans, die uns jetzt zugehört haben, sorry an der Stelle. nur mal eben kurz den Dev-Chart hier aufgerufen. Von daher, ja, gut.
Das ist ja schon wieder fast ein Poacic-Gate.
Was denn?
Ja, mit der Namensaussprache ist fast wie so ein Poacic-Gate oder Poacic oder wie du ihn immer aussprichst, ich weiß es ja nicht.
Posick natürlich. Immer noch Posick. Amerikaner, so kein Serbe oder so.
Weiß man doch gar nicht.
Das ist mir wirklich unerklärlich, wie man auf Poacic kommen kann.
Ähnlich wie Fußballer hier Christian Pulisic, den man hier dann aber Pulisic ausgesprochen hat. Aber die Amerikaner wirklich immer Pulisic ist ja, wenn er ein Amerikaner ist, dann wird er wahrscheinlich auch so ausgesprochen. Ja, also beide Secondaries an der Stelle mit schwierigen Matchups auf jeden Fall. Also kann man mit vielen Punkten rechnen, würde ich sagen.
Kann ich da noch was hinzufügen? Ich habe auch noch gelesen, dass die Vikings jetzt nach den 4 Spielen, da ist die Sam Miller jetzt zwar auch noch etwas klein, aber nach 4 Spielen sind sie auf Platz 2 in der Red Zone Defense und in der Third Down Defense. Und weshalb es auch diese Downs unbedingt zu vermeiden gilt. Und die Early Downs wieder für die Seahawks immens wichtig
sind. Ja, und Red Zone sind die Seahawks ja wahrscheinlich auf Platz 1, oder? Mit der Effizienz, die man da hat. Ich glaube, oder zumindest mit oben dabei. Wilson ja auch mit einer Interception jetzt gegen die Dolphins. Aber davor waren sie, glaube ich, perfekt sogar, ne? Was die Effizienz anging. Also da sicherlich auch ein cooles Matchup, wenn es dann in Richtung der Endzone der Vikings geht. Guckt man natürlich sowieso immer genauer hin, aber an der Stelle auf jeden Fall ein ebenbürtiges Matchup. Ja, insgesamt Seahawks Offense kann man eigentlich sagen, schön weitermachen. War die ersten Spiele ja auch durchaus angemessen, würde ich sagen. Also viele Probleme sollte die Offensive eigentlich nicht haben. Auf der anderen Seite sieht es ein bisschen anders aus, die Defensive mit einer schon mit einer Herausforderung, würde ich sagen. Habt ihr noch ein paar Takes zum Spiel, irgendwelche Matchups, die wir noch nicht besprochen haben?
Matchups jetzt nicht direkt, aber allgemein nochmal zu den Vikings. Ich glaube, die sind stärker, als man denkt und wahrscheinlich fast das beste Team, das gerade 1-3 oder 0-4 ist.
Ja.
Also die hatten jetzt die Packers. Man könnte argumentieren, dass es im Moment das beste Team in der NFC ist, vielleicht mit den Seahawks halt, wo sie 43-34 verloren haben, dann die Colts. Das war ein bisschen ein Downgame eben von der Offense, wobei die Colts ja auch danach aussehen, als ob sie eine gute Defense haben. Dann hat man die Titans gehabt mit 31-30 verloren, auch ein sehr knappes Spiel und jetzt gegen die Texans 31-23 gewonnen. Also trotz des eher, also aus meiner Sicht schwierigen, lauflastigen Ansatzes, haben sie in 3 von 4 Spielen über 30 Punkte gescored. und im Schnitt halt 26,5 Punkte gemacht. Also Cousins hatte ja gegen die Colts diesen schwarzen Tag. Aber ich glaube, dass die Minnesota Vikings gegen uns mit ihrer Offense, glaube ich, auch ganz gut punkten werden. Und das eigentlich, man denkt es nicht, aber auch so eine Art Trap-Game sein könnte. Also man sollte die Vikings definitiv nicht unterschätzen. Und Seattle muss sich einfach offensiv, glaube ich, für einen Sieg wieder von seiner besten Seite zeigen.
Ja, ich glaube auch. Also die Vikings-Offense ist ja jetzt sehr lauflastig. Das haben wir jetzt schon ausufernd besprochen. Also wenn die jetzt Gameplan und das vernünftig machen, dann müssen sie eigentlich auch die Secondary attackieren mit ihren Wide Receivers. Und ich bin ja mal gespannt, ob vielleicht auch dieser konservative Laufansatz zu Beginn der Saison einfach auch von der Entwicklung von Justin Jefferson abhängig war. Und jetzt kommt er ja und zeigt Leistung, ob man da jetzt dann vielleicht so langsam wieder vielleicht auch mal öfter passt und so. Also da muss man die Entwicklung vielleicht auf die Saison noch abwarten. Und aber allein für den Gameplan für nächsten Sonntag muss eigentlich das Ziel sein, viel, viel öfter zu passen und eben Griffin und Flowers beispielsweise oder Dunbar in diese schwierigen Matchups zu schicken mit den beiden.
Ja, ansonsten sehe ich es, könnte so verlaufen, dass die Seahawks irgendwie relativ früh mit 21-3 führen oder so und die Vikings dann anfangen zu passen, aber es könnte dann halt zu spät sein. Also ich fände es unverständlich, wenn die Vikings wirklich diesen krass lauflastigen Ansatz so weiterfahren, aber man hat ja auch gegen die Texans gesehen, dass es da schon ein bisschen in eine bessere Richtung ging, wenngleich das auch noch nicht perfekt war.
Ja, das stimmt, gegen die Texans auf jeden Fall auch viel gelaufen. Ich glaube, Dalvin Cook hatte 27 Rushes, hab die Statistik gerade nicht mehr genau vor Augen. Wo haben wir es hier? Genau, 27 Rushes für 130 Yards, also etwas über 4 Yards pro Lauf, 4,8 glaube ich. Also die Vikings haben, glaube ich, schon Bock, Dalvin Cook da immer wieder reinrennen zu lassen. Und ja, da kann man hoffen, dass sie dabei bleiben. Let Dalvin Cook.
Ich bin froh, gerade kein Vikings-Fan zu sein.
Das stimmt allerdings. Ja, Tipps und Eckdaten zum Spiel gibt es jetzt im Two-Minute-Warning.
Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist.
Ja, die Seahawks spielen in der Nacht von Sonntag auf Montag zu Hause gegen die Minnesota Vikings. 2.20 Uhr in der Nacht übertragen wird es bei DAZN oder beim NFL Game Pass. Also für die Nachteulen unter euch auf diesen beiden, über diese beiden Kanäle könnt ihr das Spiel schauen. Wollen wir die Tipps mal einholen? Tobi, fang mal an. Was glaubst du, wie geht das Spiel aus?
Ja, ich bin ja jetzt nach den letzten Wochen sehr optimistisch, dass wir auch mit 5-0 in die Bye-Week gehen. Und dann tippe ich auf ein 31-21 für die Seahawks.
31-21. Henry, was hast du?
Ja, also ich tippe auch auf einen Sieg. Ich glaube aber, dass es so ein bisschen mehr Richtung Shootout gehen wird. Und tippe daher auf einen 38-30 für die Seahawks.
Mhm. Ich gehe noch ein bisschen höher, nachdem das prognostizierte Shootout letzte Woche ja ausgeblieben ist, gehe ich davon aus, dass es dann diese Woche folgt und sage mal 41-38 für Seattle. Auf jeden Fall auch Primetime-Spiele in Seattle, sowieso ein gutes Omen. Die Vikings sahen immer, haben immer den Kürzeren gezogen, wenn es die letzten Jahre Primetime gegen die Seahawks ging. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es dabei bleibt. Und sage, die Seahawks gewinnen in einem Shootout. Auch, ja, 41 Punkte wäre auch mal ein schönes Spektakel. Kleiner Ausblick. Nach dem Spiel gegen die Vikings folgt eine Bye-Week für die Seahawks. Danach stehen zwei Division-Spiele an, gegen die Cardinals und 49ers. Also da wird es dann auch in Richtung Platzierung NFC West das erste Mal so richtig ernst. Und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall auch drauf. Nach dem Recap am Montag, beziehungsweise Montag, Dienstag, kommt eine Mailback-Folge. Und kann sein, dass einige von euch das schon bemerkt haben. Ich habe in der Facebook-Gruppe der German Seahawkers und in der Facebook-Gruppe German Seattle Seahawks Fans jeweils einen Beitrag gepostet mit der Bitte um Fragen, Anregungen etc. Das heißt, wir wollen so eine kleine Mailback-Folge machen, so ein bisschen auf eure Fragen eingehen, wenn ihr beispielsweise einfach mal irgendwas nicht verstanden habt von dem, was wir hier mal labern. Wenn ihr Fragen allgemein zum Spiel der Seahawks habt oder auch privat zu uns, könnt ihr die sehr gerne stellen. Wir versuchen möglichst viel mit einzubringen. Ja, also ich meine jetzt, keine Ahnung, unser Bezug zu den Seahawks oder was auch immer, Fanclub-Fragen, was auch immer euch unter den Nägeln brennt, könnt ihr da gerne raushauen. Genau, wir versuchen möglichst viel reinzubringen. Wenn wir nicht alle schaffen, dann versuchen wir sicherlich auch die Fragen dann nochmal schriftlich zu beantworten. Aber ja, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, da sind ein paar coole Fragen dabei. Und ja, freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback. Ja, habt ihr noch was oder wollen wir es für heute dabei belassen?
Nein, ich habe nichts mehr. Ich freue mich.
Sehr schön. Das klingt doch super. Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.